Platz nehmen. Wir anbeten dich, wir preisen dich, o Herr. Und heute geht es um den wahren Gott. Wer ist der wahre Gott? Wer ist der richtige Gott? Wie spricht man Gott überhaupt mal an? Oder wie begegnet man Gott? Was ist der wahre Gott? Die einen sagen Allah, der andere sagen Zeus, der andere Jupiter, der andere Christus oder Jesus oder Jehova oder was auch immer ist. Wir haben so viele Namen über Gott oder für Gott. Wie ist Gott richtig anzusprechen? Im Alten Testament haben wir, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott hat sich mannigfaltig offenbart den Menschen. Wie begegne ich Gott richtig? Was ist der wahre Gott? Das ist mein Gedanke heute. Mit dem möchte ich mich beschäftigen und versuchen rüberzubringen. Was ist die wahre Religion? Was ist der richtige Glaube? Es gibt ja so viele Ansichten, so viele Götter. Als ich in Indien war, da gibt es über 3 Millionen Götter, haben sie mir erzählt. Also an jeder Ecke ist irgendein Gott. Und die Leute haben Ehrfurcht vor ihren Göttern. So, was ist der wahre Gott? Zuerst lade ich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag, das ist der 13., macht nichts. Freude ist eine Entscheidung. Also ich entscheide mich für Freude, ich kann mich auch für Traurigkeit entscheiden, für Depression, für Zweifel, für Kritik oder was auch immer ist. Ich entscheide mich für Freude. Einfach Weihnachten, wir gehen auf Weihnachten zu, ein Fest der Freude. Die Engel haben verkündigt, siehe, ich sage euch eine große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. So nur nebenbei, dass wir das Thema sein, Freude ist eine Entscheidung. Ich will mich freuen oder ich will traurig sein. Wenn du das willst, dann kannst du es tun. Es ist ja deine Sache. Es ist ja dein Körper. Es ist deine Seele. Es ist dein Geist, was sich niederdrückt oder sich erhebt. Wie auch immer. Und wie mache ich das? Wie freue ich mich im Herrn? Denn die Freude am Herrn, steht in der Bibel einmal, ist unsere starke Kraft und der Stärke, ist der Motor unseres Glaubens. Am Samstag, Gottes Reich bricht an. Auf Weihnachten gehen wir zu. Das Reich Gottes. Wo ist das Reich Gottes? Hier? Oder in irgendeiner Basilika oder in irgendeinem Tempel? Wo ist das Reich Gottes? In einer Synagoge oder in einer Moschee? Wo ist das Reich Gottes? Es ist inwendig in euch. Also jeder ist so ein Reichsbürger, hat das Reich Gottes in sich, trägt das Reich Gottes in sich und lebt im Reich Gottes, ob er das will oder nicht oder glaubt oder nicht. Wir sind ein Teil des Planes Gottes. Gott hat uns gewollt, jeden Menschen, werde ich auch dafür noch darüber noch heute sprechen. So, und dann am Sonntag, Jesus wurde erwartet. 4000 Jahre lang wurde prophezeit, geweissagt von dem Messias. Die erste Verheißung hat die Eva bekommen. Und dein Nachkomme, also einer deiner Nachkommen, will der Schlange den Kopf zertreten. Also der Nachkomme. Man hat so lange gewartet, bis Jesus schließlich kam. Man hat versucht, alles Mögliche das zu verhindern. Der Teufel hat versucht mit allen möglichen Tricks, dass ja nicht ein Nachkomme der Frau, sondern ein genmanipulierter Menschen, damals vor der Sintflut, dann irgendwelche Vermischungen mit Riesen, andere Völker, wie auch immer. Aber er kam in sein Haus, in seine Familie, wie Gott es verheißen hat. Also lasst euch überraschen. Also heute, was ist der wahre Gott? Gut, dass du fragst, dass du nachdenkst. Er ist da oder er ist nicht da. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Ob man ihn kennt oder nicht kennt, das davon hängt alles ab. Eigentlich gibt es den wahren Gott. Und wer ist es? Wo ist er? Wo treffe ich ihn? Moses begegnete diesem lieben Gott am brennenden Busch einmal. Ein Studierter, 40 Jahre in Ägypten gelebt, hat alle Weisheit Ägyptens kennengelernt, in alle Gottheiten hineingeführt worden, und Ägypter kannten die ganzen Gottheiten. Schau die Pyramiden, wie sie gebaut haben, in welcher Kraft und Energie. Und jetzt entdeckte plötzlich, das ist doch nicht alles. Der Gott Re ist doch nicht alles, das allerletzte. Nein, es muss noch mehr geben. Was ist der wahre Gott? Und dann geht er in der Wüste, 40 Jahre hütet er die Schafe, bis endlich am brennenden Busch der liebe Gott ihm begegnet. Und dann stellt er sich vor, er fragt, wer bist du? Ich kenne ja so viele Gottheiten, aber wer bist du? Wie heißt du? Ich bin dein Gott. Ja, wer bist du? Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Daseinende. Und das ist so der Schlüssel. Was ist der wahre Gott? Gott ist der Daseinende, der gerade da ist. Wo du bist, wo ich bin, wo wir sind, wo wir Menschen leben. Der Daseinende Gott, der sich gar nicht verändert. Immer derselbe. So, wenn du diesen Gott kennst, dann hast du eine ganz andere Qualität und ganz andere Haltung in deinem Leben. Du fürchtest dich nicht. Ich weiß, bei mir ist jemand, der stärker als ich, als die ganze Welt, und ich kann gegen den Strom schwimmen. Du hast etwas in der Hand. Und Moses, als er Gott begegnete, und er sagte, ja, wie geht's weiter mit mir? Ich bin der Daseinende. Wie funktioniert das? Und dann sagt Gott zu ihm: Moses, was hast du in deiner Hand? Ein Stab. Und in diesem Stab hat sich Gott manifestiert. Wunder und Zeichen gewirkt vor dem Pharao, am Roten Meer, in der Wüste. Alle möglichen Wunder hat er vollbracht mit diesem Stab. Was hast du in der Hand? Und die Frage ist auch hier, Gott will greifbar werden. Gott will, dass wir ihn fassen können, dass wir mit dem was anfangen. Und das ist ein Geheimnis nachher. Irgendwann verrate ich euch dieses Geheimnis. Wie hat Moses diesen Gott entdeckt? Er hat diesen Stab hingeworfen und es wurde eine Schlange. Und dann hat er am Schwanz die Schlange gepackt. Normalerweise Verrückte würden das machen. Eine Schlange fängt man am Kopf, sonst sticht sie, aber er nahm am Schwanz. Also praktisch, sobald er seinen Stab in der Hand nahm, wusste er, dass es verkehrt, seitenverkehrt. Das Pferd von hinten aufgesäumt. So, und so lernt man Gott von hinten kennen. Im Nachhinein, beim Vorbeigehen. Es ist so wichtig, diesen wahren Gott zu kennen. Dann bekommt man einen Rahmen für sein Leben. Also hier bin ich und dort ist er. Wer ist dieser wahre Gott? Wenn du diesen wahren Gott kennst, dann lebst du auch ganz anders. Du bist nicht religiös. Und ich bin etwas gegen religiöse Menschen, die nur bigottisch sind. Auch, die haben ja einen Gott, aber dieser Gott ist so weltfremd, so abstrakt. Über Wolken weit, so auf dem Olymp irgendwo. Nein, Gott ist ein praktischer Gott, ist hier, jetzt und heute. Und ich kann mit ihm was anfangen. Ich kann mit ihm reden, wie mit einem Partner, mit einem Freund. Ich rede nicht zu einer Decke, ich rede mit einem Geist. Gott ist Geist. Das ist nur ein anderer Aspekt Gottes. Er ist ein Gott, der sich den Menschen offenbart. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Jeder hat seine eigene Gotteserfahrung und ich finde das toll. Du hast eine andere Gotteserfahrung, ich habe eine andere Gotteserfahrung. Aber es ist immer derselbe Gott, der uns geschaffen hat, der uns ins Dasein gerufen hat. Und er kennt uns alle. Ihm können wir vertrauen und ja, und wir dürfen mit ihm rechnen. Wie ist dieser wahre Gott? Im Mittelalter wurde ein Höllengott gepredigt. Pass auf, ich sage es dir, wenn du nicht spurst, wenn du nicht folgst, wenn du nicht in die Kirche gehst, kommst ins Fegefeuer oder woanders noch. Manche Bußprediger im Mittelalter haben so gewaltig gepredigt, dass während der Predigt die Leute auf die Bäume gestiegen sind, aus Angst vor dem Ungeziefer, was in der Hölle ist, was die Menschen plagt und quält. Das ist nicht unser Gott. Wir haben keinen mittelalterlichen Gott, einen Gott, der Menschen Angst macht, sondern seitdem Jesus hier war, haben wir einen freundlichen Gott, einen menschenfreundlichen Gott. Mit dem kann ich was anfangen, mit dem kann ich per Du auf Augenhöhe sprechen. In Nahum Kapitel 1, Vers 7 heißt es von dem Herrn: Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die ihm vertrauen. Also, Gott ist also ein Gott, auf den ich mich verlassen kann. Der in Krisen bei mir ist, er ist nicht nur ein Gott für schöne Tage, für den Sonntag. Nein, Gott ist für den Alltag, für jede Situation. Die wahren Menschen, die Gott gekannt haben, die wussten, Gott ist eine Festung für mich. Ich kann mich auf Gott absolut verlassen. Ich bin der daseinende Gott. Ich bin da, wenn ich Schutz brauche. Ich bin da, wenn ich angegriffen werde. Er ist immer alle Tage bei uns, dieser Gott. Ich kann Gott mitnehmen, denn er ist in uns. Und das ist das große Geheimnis des wahren und der anderen Götter. Also Gott ist immer in uns. Und wir haben ihn ins Boot genommen, so wie die Jünger damals im Schiff, als sie über den See Genezareth fuhren. Und er ist bei uns. Auch wenn Stürme kommen, im letzten entscheidenden Moment steht er auf und sagt: Still, Ruhe, Wind und Wellen, legt euch. Wir haben Gott ins Boot genommen. Den echten wahren Gott entdeckst du. Und ich sag dir, wo du den wahren Gott entdeckst: in Krisen, in Stürmen, in Krankheiten, im Tod, selbst am Sterbelager. Da ist nicht die Mutter und nicht der Vater da, sondern da ist der liebe Gott da. Und das ist das Tolle dabei. Ich kann Gott gerade in schwierigen Stunden entdecken. Und ich brauche Gott nicht in guten Tagen, sondern ich brauche ihn in schlechten Tagen, wenn es mir dreckig geht. Da darf ich mit Gott rechnen. Er bringt mich durch, bewahrt mich vor dem Ertrinken, vor dem Untergehen. Und selbst wenn ich im Wasser bin, wie dieser Petrus: Herr, hilf mir. Und schon ist Gott in Aktion. Handelt der liebe Gott. Gerade ist er da. Er überlässt mich nicht dem Teufel und schon gar nicht der Hölle. Doch seit dem Sündenfall, da ist so viel passiert, da ist das Gottesbewusstsein verloren gegangen, verschüttet worden. Dieses Image, dieses Gottesbild, dass die Leute durch die falschen Götter den wahren Gott gar nicht mehr so richtig entdeckt haben. Die haben sich dann verschiedene Namen gegeben. Meistens haben sie dann Tiere verehrt. Und am Schluss hat man nur noch eine fade Gottesahnung gehabt. Eine ganz fade: So muss es sein. Wie ein Hund, wie eine Katze, wie eine Schlange, wie ein Elefant, wie ein Pferd. Und das haben die Menschen angebetet, Tiere. Eigentlich Wesen, über die sie herrschen sollten, die sollten ihnen vorausgehen und sie beschützen, ein Kalb, ein Ochse. Wir haben bis heute diese ganzen Bilder, auch in unserer Wirtschaft. Wenn ich an die ganzen Dachs und denke und so weiter, da stehen immer noch diese Tiere und Stiere da und werden vergöttert. Wir haben dann einen rassistischen Gott bei den Juden, die haben einen rassistischen Gott. Also nur wir haben die wahre Religion. Es ist unser Gott. Ich denke an Esther und Purim und so weiter. Dieser ließ dann ganze Völker niedermetzeln und die ganzen Leute ausrotten. Man triumphierte über die Völker. Gott ist nicht ein Volksgott, ein Gott der Deutschen, ein Gott der Amerikaner, ein Gott der Russen. Gott ist unser Gott. Im Vaterunser beten wir unser Vater. Diesen Gott haben wir entdeckt und das ist der wahre Gott. Eigentlich hat er keinen richtigen Namen. Wer ist Gott? Wir können Gott gar nicht fassen. Er ist so groß, alle Himmel, Himmel. Das ist also übertrieben. Also die Propheten sagen, alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Der Kirchenvater Augustin und andere Theologen haben einen verdammenden Gott gepredigt, damit sie die Leute beherrschen können, Staatskirche. Also Opium fürs Volk, das ist die Religion vielfach. Also damit man die Leute kontrollieren kann. Der zürnende Gott, wenn du nicht beichtest regelmäßig, wenn du nicht das tust und wenn du das nicht tust. Also ein Gott, der auf Leistung scharf ist. Aber Gott braucht keine Leistung. Er hat alles, was er braucht. Er braucht auch keinen großen Lob. Also manche Leute denken, man muss Gott loben und preisen. Nein, wir müssen Gott nicht loben und preisen. Er hat genug Engel und Seraphim und Cherubim und was weiß ich für Engelwesen, die loben ihn Tag und Nacht und tragen seinen Thron. Wenn er Lob bräuchte, dann würde er sagen, Gabriel, stimm mal an, pfeif mal oder sing mal oder jubiliere mal. Nein, der braucht das alles gar nicht. Er hat diese Wesen, er braucht Menschen, mit denen er kommunizieren kann, mit denen er sprechen kann. Gott ist ein sprechender Gott. Ja, und er möchte mit dir und mir sprechen. Das ist der wahre Gott, mit dem man sich unterhalten kann, den man nicht nur anbetet, anhimmelt oder was weiß ich, groß verherrlicht. Gott will mit uns kommunizieren. Ist nicht kein Bulle, der einfach nur da steht mit seinen Hörnern. Er ist ein Wesen, so wie du und ich. Er wurde Mensch durch Jesus Christus. Aber diese Kirchenväter haben dann Menschen Angst gemacht vor Gott. Meine Bibel sagt, Gott ist Liebe. Nicht nur die Liebe, Gott ist Liebe. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir das begreifen. Das ist der wahre Gott. Ein Gott der Gnade, ein Gott der Vergebung, ein Gott der Liebe. Und am Kreuz sogar der Herr Jesus Christus, er war der Sohn Gottes, hängt er am Kreuz und er bittet sogar für seine Feinde. Das ist ein Gott, der für seine Feinde betet, für seine Feinde einsteht. Gott bringt Rettung, bringt Frieden und nicht Panik und bringt uns nicht durcheinander. Jesus sagt einmal, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Böse, das Negative, das Schlechte. Und seid getrost. Weißt du, unser Gott, der wahre Gott, ist ein Gott des Trostes. Werd ruhig. Beruhige dich, hab keine Angst. Es wird alles gut werden. Und wenn wir Gott vertrauen und gelernt haben, diesem wahren Gott zu vertrauen, am Schluss hat alles ein Happy End. Ich finde es toll. Alles hat ein Happy End. Augustin, Kirchenvater Augustin und andere haben einen schwarzen Gott gemalt, einen angstvollen Gott oder einen Gott, der einem Depression verursacht. Ich kann nie beikommen. Er hat so große Forderungen, er verlangt so viel von mir. Gott verlangt gar nichts. Er hat alles gegeben in seinem Sohn Jesus Christus. Ist alles geschenkt. Ich muss nur kommen und annehmen. Das ist das Einzige, was er erwartet, dass ich meine Hand ausstrecke und einschlage. Und sie haben dann einen zornigen Gott gepredigt und einen brutalen Gott gepredigt. Wenn du nicht glaubst, hau ich dir einen Schädel ein. Und so haben sie dann missioniert, Karl der Große und so weiter, die Sachsen und mit Schwert bekehrt. Aber das ist nicht nötig. Wir dienen Gott aus freien Stücken, weil wir ihn lieb gewonnen haben. Gott ist Liebe. Er hat uns zuerst geliebt und jetzt lieben wir einfach zurück, weil er uns so viel gegeben hat. Sie haben eigentlich einen heidnischen Götzen gepredigt, den Teufel eigentlich so schwarz gemalt. Das ist der Teufel, ein brutaler, zürnender, unversöhnlicher, unbarmherziger Gott und Wesen. Gott ist barmherzig und gnädig. Er liebt den Sünder. Der Sünder wird sogar bei Gott zu Tode geliebt. Glaub mir das. Gott geht dem Sünder nach, dem Verlorenen. Er sucht das Verlorene. Die ganzen Gottesideen, die sie damals im Mittelalter verkündigt haben, sind bis heute bei vielen Menschen tief im Kopf. Und was wir oft von Gott uns vorstellen, sind mittelalterliche Bilder von dem Herrgott oder von irgendeinem Wesen. Dann haben sie das Evangelium gepredigt. Eigentlich ist das Evangelium eine gute Nachricht, aber dann haben sie mehr die Höllenqualen verkündigt. Wenn du nicht glaubst, kommst du ins Fegefeuer. Und dann wollten die Leute so recht wie möglich Gott recht machen. Aber da ist nichts mehr recht zu machen. Christus hat alles für uns getan. Der Preis ist bezahlt. Hier die Bibel, das ist die Quittung. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden. Hölle war eigentlich so ein Lieblingsthema der ganzen Bußprediger des Mittelalters, der alten Zeit, sogar aus der Erweckungszeiten. Die Leute sind so wachgerüttelt worden durch die Höllenpredigten, dass sie nicht mehr schlafen konnten. Pass auf, ich komme in die Hölle und ich wache wieder in der Hölle auf. Nein. Gott ist ein Gott der Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott ist unser Vater. Preis dem Herrn. Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da kommt der Gauner, der Lump nach Hause, der alles verludert und verlebt und verplempert hat. Und der Vater nimmt ihn in den Arm und sagt, Bub, ich freue mich, dass du wieder da bist. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und Jesus hat dieses Gottesbild korrigiert und sein Vaterbild vermittelt. Und er sprach immer, mein Vater. Jesus hat nie von Gott gesprochen. Er hat immer vom Vater gesprochen. Mein Vater weiß, mein Vater hat geplant, mein Vater will es so, ich tue das, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Also deshalb nicht einen jüdischen Gott hat er verkündigt oder auch nicht einen heidnischen Gott, sondern einen menschlichen Gott. Vater, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, was euch fehlt, wo euch der Schuh drückt. Gott ist kein Quälgeist, kein Folterer. Gott freut sich, wenn seine Kinder heimkommen. Gott ist nicht ein Gott, der sich am Leiden erfreut. Je mehr du leidest, desto seliger wirst du. Gott ist ein gnädiger Gott, barmherziger Gott. Gott plagt und quält niemand und schon gar nicht seine Kinder und auch nicht den Sünder. Der gefallen ist, der gestrauchelt ist, der kommt nach Hause und der andere, der ältere Sohn, der versteht es gar nicht. Der Vater soll ihn mal richtig auspeitschen. Aber was macht er? Der gibt den Ring, kleidet ihn neu ein, schlachtet sogar einen Mastochsen, den besten Ochsen, den er im Stall hat, und sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Jesus sagt einmal, ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr euer himmlischer Vater. Obwohl die nicht gläubig waren, keine Christen waren, spricht Jesus zu den Juden damals, zu den Pharisäern, zu den Jüngern oder Menschen, die zugehört haben, euer himmlischer Vater. Praktisch alle Menschen haben einen himmlischen Vater. So wie jeder einen irdischen Vater hat, haben muss, und eine irdische Mutter, so hat jeder einen himmlischen Vater. Ich finde es ganz toll. Selbst wenn mein irdischer Vater mich nicht mag, mein himmlischer mag mich. Selbst wenn mein irdischer Vater mir nichts gibt, mein himmlischer Vater hat mich lieb und gibt mir was. Und lässt mich nicht umkommen und verderben. Euer himmlischer Vater, wie viel mehr euer himmlischer Vater. Ich bin begeistert. Der wahre Gott ist nicht kleinlich, nicht engherzig, nicht kleinkariert, nicht spießbürgerlich, das ist unser himmlischer Vater. Er ist kein Schmalspurgott, sondern ein großzügiger Gott. Er liebt uns mit Haut und Haaren. Dass er sogar sagt, sogar eure Haare habe ich auf eurem Haupt gezählt. Stellt mir das vor. Wenn ich so manchmal meine Kamm, meine Bürste reinige, dass ich, Mensch, wie viele Haare gehen doch einem aus? Und dass ich immer noch Haare auf dem Kopf habe. Ich bin immer begeistert. Ja, und hat sogar die Haare, die jetzt sogar ausgehen, sogar nummeriert und gezählt, wie viele Haare ein Mensch auf dem Kopf hat. Der wahre Gott ist der Gott des Himmels. So wird er von den Gläubigen vorgestellt, angesprochen. Der Gott des Himmels, konnte dich der Gott des Himmels bewahren vor den Löwen, vor dem Feuer oder was auch immer war. Durch Jesus ist der Sünder, und jetzt pass auf, ist der Sünder, ich meine der Ungläubige, der gefallene Mensch, der versagende Mensch, der verzweifelte Mensch, ist in Gottes Hand. Durch Jesus ist er fest in Gottes Hand. Niemand kann ihn aus der Hand Gottes reißen. Er hat uns zu Tode geliebt. Sogar bis zum letzten Augenblick ist er da. Und ich kann dieser Liebe nicht weglaufen. Der Liebe Gottes kann kein einziger Mensch weglaufen, auch wenn er es möchte. Kann nicht. Das ist der wahre Gott. Der liebt uns. Nicht, wenn ich irgendwie ein Obolus gebe, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das ist ein mittelalterlicher Gott. Gott kann man nicht kaufen, Gott kann man nicht verdienen. Gott ist da von Anfang an. Jesus kam, und jetzt hört zu, Sünder zu suchen, so wie du und mich. Er kam, Sünder zu suchen, selig zu machen, was verloren ist. So steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Und von Jesus heißt, die Pharisäer haben Jesus einen Vorwurf gemacht. Dieser nimmt die Sünde an. Guck mal. Dieser isst mit den Zöllnern. Dieser liebt die Feinde, die Samariter, die Römer oder wen auch immer. Wie heißt es in der Bibel? Er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass er das ewige Leben habe. Das ist, was der Wille Gottes ist. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Auch den Schlechtesten, den Schlimmsten, den Ärmsten. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was es auch immer ist, Wahrheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist der Wille des wahren Gottes. Verstehen wir? Das ist nicht ein Kirchengott oder ein religiöses Wesen. Nein, das ist der wahre Gott. Er will, dass allen geholfen werde. Gott ist nicht an unsere Qualen interessiert, sondern an unserer Seligkeit. Dass ich glücklich bin. Dass ich fröhlich meine Straße ziehe. Dass ich das Leben gewinne. Dass ich das Optimalste aus meinem Leben mache. Wer nicht an der Liebe Gottes glaubt, der glaubt nicht an Gott. Kann nicht an Gott glauben. Denn das ist ein verkehrter Gott. Gott ist ein liebender Vater. Aber, lieber Vater. Das beten wir durch Jesus und das beten auch durch den Heiligen Geist. So, aber, lieber Vater. Wer nicht an der Liebe, an den liebenden Gott glaubt, der glaubt an den falschen Gott, der glaubt an den Teufel. Unser Gott ist ein liebender Gott. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Ein liebender Gott, ein guter Gott. Er ist gut. Gott ist gut, so singen wir auch immer wieder. Dann, weißt du, aber jetzt kommt jemand und sagt ja, aber was ist mit den Sündern, was ist mit den Ungläubigen, Unerlösten, was ist mit denen? Gott kommt mit allen Menschen zurecht, glaub mir das, mit allen, mit dir und mit mir. Er korrigiert den Sünder und ist noch mit jedem fertig geworden. Spätestens bis zum Sterbebett begleitet er uns, solange wir hier durch diese Erde gehen. Wir sind ab dieser Welt zur Entscheidung. Das ist das Tal der Entscheidung. Ich muss mich entscheiden. Mehr und mehr von Gott. Er bringt jeden zurecht. Und er will jedem Sünder helfen, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Er will ihm helfen. Er trägt die Schwachen. Er weiß, ob wir glauben können oder nicht. Versteht uns. Er kann mit uns mitfühlen. Seitdem Jesus hier war, seitdem er Mensch wurde, kann Gott mit uns mitfühlen. Mit unseren Schwachheiten. Er versteht die Menschen. Denn Gott steckte mal in unsere Haut. Ist mal in unseren Schuhen gesteckt. Er ist mit uns da eine Meile gegangen. Und er weiß, wie schwer es ist, in dieser Welt gottesfürchtig zu leben und da durchzubrechen und zum Glauben zu kommen. Und wenn ich dann so lese, wie er dann mit manchen Leuten umgeht, er bringt jeden zurecht, auch den Sünder. Und sogar die schlimmsten Sünder. Paulus sagt einmal, ich bin der größte Sünder. Das war ein frommer Pharisäer. Ich bin der vornehmste Sünder. Die Pharisäer, die Religiösen sind die vornehmen Sünder und die anderen sind die normalen Sünder. Aber die vornehmen Sünder sind, also die tun niemand was Unrecht und doch leben sie ohne Gott. Ich glaube an die Liebe Gottes, dass er den Sünder rettet, auch den schlimmsten Sünder, er überwindet ihn. Guck mal, der Saul von Tarsus hat so viel Schaden angerichtet, Christen verfolgt, Christen in Not gebracht, Elend für manche Menschen verursacht, alles so viel dummes Zeug gemacht. In seinem religiösen Wahn und war brutal, schnaubte mit Morden und Drohen, so steht es in der Bibel, also war ein ganz wilder, religiöser Wilder, obwohl er der vornehmste Sünder war. Er dachte, er ist gar nicht so kein Sünder, nur die da drüben, verstehst? Die da hinten, die Samariter und die anderen. Und solchen Leuten ist er begegnet, solch einem vornehmen Sünder. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und wird er gleich gestoppt. Und Gott stoppt viele Menschen. Er redet zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Bei Gott fällt niemand durch. Die vornehmen Sünder fallen gleich durch, weil sie so kleinkariert sind. Die fallen gleich durch. Aber die anderen sind ein bisschen größere Sünder. Und die erwischt er auch. Er liebt den schwachen Petrus. Guck mal, dieser Petrus war so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, so ein Gefühlsmensch. Jetzt glaube ich heute, jetzt sterbe ich sogar für Jesus und dann kenne ich ihn gar nicht. Du kennst? Vor dem wahren Gott müssen wir keine Komplexe haben, ihr Lieben. Der wahre Gott weiß, was wir sind. Und er setzt sich hin und fragt, hast du mich lieb? Ich liebe dich. Aber hast du mich lieb? Liebst du mich? Wir haben keinen zornigen Gott. seit Jesus ist Gott versöhnt. Als wir mit meiner Familie, wir haben so systematisch unsere Bibel fortlaufend gelesen, wir waren da im Alten Testament, und da kamen wir an eine Passage, es könnte auch im Koran stehen, aber in dieser alten Passage, Gott hat geboten, die Amalekiter zu vernichten, radikal auszulöschen, keinen übrig lassen. Grausig, was da, wie blutdünstig diese Geschichte war. Und habe ich gedacht, kann ich mir das den Kindern überhaupt das zumuten? Das ist ja kindergefährdend, diese Geschichten, was da im Alten Testament liest. Und dann sagt mein Sohn, der heute Rechtsanwalt ist, Papa, aber das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Seitdem Gott Christ geworden ist, macht er solche Sachen nicht mehr. Gebietet nicht, ganze Völker auszulöschen. Ganzen Rassen, ganzen Gruppen zu vernichten. Nein, er lässt sie alle gedeihen und wachsen, bis zur Ernte, bis zum Schluss. Gott korrigiert und erzieht uns, er bildet uns. Das ist die wirkliche Seite der Liebe Gottes. Er liebt uns, er weiß, was für ein Gebilde wir sind, was für Art und Weise wir sind. Gott straft. Und weißt du, wie Gott straft? Gibt kein Taschengeld. Also, da brauchst du was. Da muss man nicht schlagen und prügeln, sondern einfach Taschengeld wird gekürzt. Oder wird mal ausgesetzt. So ist Gott. Er zieht uns mit dem Taschengeld. Mit seinen Segnungen zieht er sich zurück. Wenn Gott straft, und das tut er aus Liebe. Als ich von meinem Vater mal Streicheleinheiten bekam, und ihr wisst ja, der nimmt seinen Gürtel, zieht seinen Ledergürtel runter und geht in die Stube, kommt nach Hause, und ich weiß, was mir blüht und was mir erwartet. Und dann kriege ich so ein paar Züge, und dann fängt mein Vater an zu weinen. Sagt, Johannes, es hat mir mehr weh getan, dich zu schlagen, als dir das weh getan hat. Meinen Sohn muss ich schlagen wegen solcher Lappalie. Es hat mir weh getan. Und ich sag, weißt du, jemand zu strafen, das tut einem mehr weh, als dem, den man straft und den man schlägt. Der Henker leidet mehr als den er da jetzt töten sollte, der leidet mit. Und er hat Albträume, muss das verarbeiten. Manchmal hat er nur eine Maske, damit er das nicht sieht, miterlebt. Aber das straft ihn mehr. Deshalb, Gott liebt uns, auch wenn er uns straft. Und das sagt, das muss ich tun, sonst kriege ich den nicht dorthin. Aber er peinigt uns nicht und quält uns nicht. Das ist alles Liebe. In Hosea Kapitel 11, Vers 4 heißt es, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Weißt du, was es ist? Der zieht uns. Wir sind an der Harpune, harponiert, und er zieht uns mit Seilen der Liebe so langsam ans Land, in Sicherheit. Wir wissen, freiwillig werden wir uns nie retten lassen. Wenn du bei dem Rettungskurs so gewesen bist, wie man Ertrinkende rettet, man muss manchmal im Genick einen Schlag geben oder festdrücken, um ihn ans Land zu ziehen, muss man hart anfassen, und das ist manchmal Gott. Er muss uns manchmal hart anfassen, uns dorthin zu bringen, wo wir sein sollten. Also das ist der wahre Gott. Der tut was. Und er hat Gnade und Fingerspitzengefühl. Wenn er was macht, macht er immer mit Fingerspitzengefühl. Er ist barmherzig. Ich denke nur, das erste Mal, wo die Gnade Gottes verkündigt wird, ist in Jona Kapitel 4, Vers 2. Dieser Jona muss nach Ninive gehen und sagen, in 40 Tagen geht die Stadt Ninive unter. In 40 Tagen. Und dann passiert gar nichts. Und dann betet Jona und sagt, ich wusste, dass du bist gnädig, dass du dich erbarmst, das wusste ich schon. Mit mir hast du Erbarmen gehabt, ich bin dir weggelaufen und mich hast du ans Land gebracht. Mit so viel Liebe, mit dem großen Fisch, was du alles für mich getan hast. Und das wusste ich, dass du auch denen, diesen Heiden, barmherzig und gnädig bist, langmütig, von großer Güte und lässt dich des Übels gereuen. Das ist diese Art des wahren Gottes. Und nicht wie die Religion der Priester und der religiösen Führer. Gott liebt den Menschen und er will das Beste. Nicht, dass der gestraft wird, sondern dass der zurechtkommt. Wir müssen Gott nicht aus Angst dienen. Der wahre Gott braucht keine Angst, keine Furchtsame. Obwohl Gottes Furcht, da war ich seit Anfang ist. Aber was ist Gottes Furcht? Gottes Furcht ist nicht Angst, sondern Respekt vor Gott. Das ist mein Vater. Nicht, jetzt muss ich vor Gott stehen. Und da kann ich auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben. Nein, ich darf vor Gott stehen. Der weiß alles, der kennt alles, der weiß, wie ich nackt aussehe. Verstehst du, der weiß alles. Bevor ich ausspreche, hat er schon alles gewusst und erfahren. Er knebelt uns nicht und versklavt uns nicht. Und Genau das ist, was der Teufel den Menschen versucht einzureden. Er versucht uns Angst vor Gott zu machen. Pass auf, das ist ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrend Feuer. Nein, du musst wissen, was verzehrend ist. Dann nimmt der Maler einen Kübel Farbe und dann fängt an zu malen und Wand zu streichen. Er verbraucht die Farbe und das ist genau, Gott verbraucht mein Leben und macht was Produktives draus. Das ist verzehrend. Dass er was Nützliches draus macht. Nicht nur, dass ich ein Kübel Farbe jetzt bin, sondern malt mir diese Farbe ganz schön. Gott ist ein guter Gott. Und der Teufel versucht uns falsche Informationen über Gott zu verbreiten. Weißt, Gott will nicht, dass du hochkommst. Gott will nicht, dass du ihm gleich bist. Gott will nicht, dass du einmal in den Himmel kommst. Das alles will Gott. Und deshalb geht er uns nach und sucht uns. Wir Menschen sind doch Verführte, Opfer Satans, Irregeleitete. Ich bin nicht freiwillig Sünder geworden. Ich bin verführt worden zur Sünde. Hat man mir was vorgegaukelt, was erzählt. Und wir sind alle miteinander auf die falsche Spur gekommen. Nur weil man uns was erzählt hat und vorgegaukelt hat. Wenn du das hast, dann. Wenn du das hast, dann. Und machst. Und ich habe dann alles gemacht. Und habe gemerkt, das ist doch nichts. Das ist alles nur Bluff. Und dann macht er hinterher nach einem noch schlechtes Gewissen. Hätt's bloß nicht gemacht, siehst du, jetzt hast du davon. Aber Gott holt uns aus diesem Schlamassel heraus. Halleluja. Praise Gott. Jesus sagt beim Besuch beim Zachäus, als die frommen Juden die Nase rümpfen, warum und weshalb bist du da zu denen hingekommen und oder zu dem Zachäus gegangen? Du isst doch mit dem Zöllner, das ist ja Oberzöllner, sogar noch der Schlimmste. Der nützt die Leute aus und schröpft sie ab, wo es nur geht. In Lukas Kapitel 19, Vers 10, und da sagt Jesus, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus kam für die Verlorenen, für die Sünder. Und Jesus sühnte für unsere Schuld. Er hat die Rechnung bezahlt, ist in den Riss getreten. Und jetzt, warum sollte Gott noch zornig, wütend, brutal sein, grausam? Warum soll er noch hart gegen uns sein? Weil er ist ein Gott der Barmherzigkeit geworden. Ein ganz anderes Wesen. Wir sind jetzt in der Hand des liebenden Gottes. Halleluja. Als Sünder. In der Hand des liebenden Gottes. Praise Gott. Wenn Gott noch zornig, böse wäre, würde ich ihm nicht über den Weg trauen. Glaub mir das. Ich würde mit diesem Gott nichts zu tun haben wollen. Und ich bin so objektiv und so sachlich und so weiter durch mein logisches Denken. Ich möchte mit einem grausamen, brutalen, harten Gott, unbarmherzigen Gott, nichts zu schaffen haben. Da werde ich lieber Heide und gehe lieber schnurstracks in die Hölle. Aber mit diesem Gott möchte ich nicht freiwillig begegnen. Aber ich weiß, Gott ist anders. Total anders. Ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch sagen sollte. Weißt du, da hätte ich Angst, wenn ich wüsste, das ist er immer noch. Der hat sich noch nicht verbessert, er ist noch kein Christ geworden. Dann, sobald ich vielleicht mich negativ verhalten würde, würde mich erschießen. Beim Stalin war das so, wenn da in seiner Umgebung jemand nicht gelächelt hat, wenn er einen blöden Witz erzählt hat und dieser Witz gar nicht richtig war, wurde er gleich liquidiert. Da müsste ich Angst haben bei so einem Tyrannen. Aber Gott ist barmherzig. Bei Gott darf ich weinen und bei Gott darf ich lachen. Ich darf ich sein. Ich darf reell sein. Da ist Gott mir gar nicht bedrohlich. Weißt du, das ist mir keine Gefahr. Ich bin auf Augenhöhe mit ihm. Ich darf mit ihm reden. Aber lieber Vater. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Daddy. Papi. Mit Gott reden als Papi. Ist doch nicht, das ist doch, finde ich, toll. Aber mit einem Gott, der über mir steht und mich beherrscht und mich tyrannisiert und mich schikaniert. Mach das, mach das, mach das. Gott schikaniert niemand. Wenn ich was tue für ihn, dann mache ich nur aus freien Stücken. Weil ich ihn liebe und er mich liebt. Und ich will von ihm gar nichts haben. Wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, mit Gott wandle, ich will gar nichts von Gott manchmal haben. Ich will nur bei ihm sein. In seinem Haus, in seinem Bereich wohnen. Er ist ein barmherziger Gott. Weißt du, die Menschen sind unbarmherzig. Da ist mal eine Geschichte passiert, David hat Blödsinn gemacht. Wir alle machen mal Blödsinn. Und Gott ist gnädig, selbst wenn wir Blödsinn machen. Versteht ihr mal? Wir dürfen vor Gott treten, auch wenn wir Dummheiten gemacht haben. Und jetzt kommt eine Strafe. Und der Nathan kommt und liest ihm die Leviten vor in 1. Chroniker 21, Vers 13. Nein, nicht der Nathan, der Gad, der Prophet Gad. Und dann darfst du wählen. Drei Sachen lege ich dir vor. Was willst du? Dann sagt der David, mir sehr Angst, doch ich will in der Hand des Herrn lieber fallen, als in die Hände der Menschen. Ich weiß, Gott ist barmherzig. Ich möchte lieber in der Hand Gottes fallen. Da komme ich immer noch durch. Da finde ich immer noch Gnade. Denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in die Hände der Götter zu fallen und in die Hände der Tyrannen und in die Hände der Menschen. Ich falle lieber in Gottes Hand. Da kann ich nicht mehr tiefer fallen. Da bin ich gut aufgehoben in der Hand Gottes. Denn Gott ist barmherzig. Wenn er das nicht wäre, würde David nicht so beten: Ich möchte lieber in der Hand Gottes fallen. Nach 3 Tagen war der Spuk vorbei. Das hat er überstanden. Und da sieht man, wie der Teufel die Menschen reinlegt. Zuerst ist er reingelegt worden und jetzt leidest du. Nein, er fällt in die Hände Gottes und hat Frieden. Er weiß, hier bin ich gut aufgehoben. Das ist der wahre Gott. Man lebt mit ihm. Man ist per Du mit ihm. Wir reden mit Gott per Du. Nicht mehr Sie. Engländer reden mit Gott per Sie. Aber wir sind per Du. Wir sind per Du mit ihm. Er hat den Menschen gemacht und nicht die Götter. Und er ist mit uns sympathisiert jetzt, seit Jesus da war. Und er geht uns voran. Er gibt den Ton bei uns an. Das ist der wahre Gott. Ich höre die innere Stimme. Das ist der wahre Gott, dieser verborgene Gott, die innere Stimme. Manchmal ist sie lauter, manchmal ist sie leiser, je nachdem, in welcher Verfassung es ist. Denn jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in sich. Jeder Einzelne. Wenn es in 10.000 Meter Höhe das Flugzeug in Turbulenzen kommt, dann gibt es keine Heiden, keine Atheisten mehr, keine Gottlose, keine Ungläubige. Da fangen sie alle an zu beten, egal zu wem. Der gefallene Mensch weiß, es gibt einen, der über mir steht. Ein höheres Wesen, wie das auch immer heißt. Auch wenn ich den Namen nicht genau kenne, aber ich weiß, er ist da. Er ist da. Er weiß, da muss es einen geben, der alles gemacht hat. Das kann doch unmöglich aus dem Urknall kommen. Versuch mal, lass mal richtig knallen, ob da bei dir was wird. Dieser Urknall wurde noch nie wiederholt und hat noch keiner rekonstruiert bis jetzt. Alle glauben, alle vermuten, aber Gott hat aus dem Nichts alles geschaffen. Er sprach und es ward. So, er ist der Schöpfer aller Dinge. Da muss es einen Allmächtigen geben, der alles so weise geordnet hat, die bis ins Detail in der Mikrowelt und dann diese Makrowelt, diese große Welt. Und doch ist der Gott, an den wir glauben, für viele Menschen ein abstraktes Wesen. Kenne ich dich? Bist du wirklich da? Wo bist du? Für viele ist er der unbekannte Gott. Aber seit Jesus unter uns war, ist er Fleisch geworden. Gott war zum Anfassen. Gott war ein Baby. In Windeln gewickelt. Das war der Sohn Gottes. Wir werden Weihnachten in ein paar Tagen feiern, wie schnell die Zeit vergeht. Und Gott ist Mensch geworden. Seit Jesus müssen wir vor Gott keine Angst haben. Vor einem Baby musst du keine Angst haben. Vor dem musst du dich nicht fürchten. Nur die Tyrannen, der Teufel fürchtet das. Der Herodes hat Angst vor ihm. Er wurde einer von uns, hat unsere Natur angenommen. Das ist der wahre Gott. Wurde einer von uns, so wie ich, so wie du, so ist Gott. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, schau dich selber im Spiegel an. So sieht Gott aus. Bist du entsetzt vielleicht? Sag, so komisch wie ich, ja, so komisch kann manchmal Gott auch für dich sein. Wir müssen da wieder zu der göttlichen Natur durchschwingen und Gott erkennen. Gott ist viel größer als ich, aber er wohnt in mir. Christus in uns, die Hoffnung der ganzen Herrlichkeit, des ganzen Himmels. Er hat unsere Natur angenommen, damit wir seine Natur annehmen können und göttlich werden. Er wurde menschlich und jetzt, seitdem er menschlich geworden ist, kann ich göttlich werden. Kann ich göttlich werden. Mich verwirklichen so, dass ich so bin, wie er ist. Das war der wahre Gott, der wahre Mensch. Jesus Christus zugleich. Alles, beides in einem. Und wenn Gott richtig in dir funktioniert, dann bist du ein Mensch. Du stellst deine Haut, deine Schale, dein Gefäß Gott zur Verfügung. Und Gott macht den Inhalt deines Lebens aus. Plötzlich ist er der Herr. Manchmal läuft es über, aber manchmal sollst du so konstant bleiben, wie es nur möglich ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der wahre Gott, ich bin der wahre Mensch zugleich. Er hat uns Gott demonstriert, den Vater beigebracht. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ist das nicht toll? Wer uns sieht, sieht Gott in Kleinformat. Christen sind Christus in Kleinformat, Gott in Kleinformat, ist ein bisschen zu hoch. Aber von diesem Bild sind wir so weit weggekommen, von diesem Ebenbild. Gott hat uns als Ebenbild angelegt. Ich darf Gott gleich sein. Ich werde noch lange nicht Gott, aber ich habe Ähnlichkeit mit ihm und werde jeden Tag ähnlicher. Der Mensch sollte das wahre Gottesbild kennenlernen und erleben, Gott ist gnädig, barmherzig und gütig. Mit mir hat er sehr viel Geduld. Mich hat er lieb. Auch wenn ich manchmal Dinge tue, leidvolle Sachen erlebe, durchleben muss. Und gerade in diesen leidvollen Situationen entdecke ich die Treue und die Güte Gottes. Er trägt mich durch. Hier lerne ich den wahren Gott kennen. In Stürmen. Durch das Negative merkt der Mensch, Gott ist nicht so brutal und grausam, dass er mich meinem Schicksal überlässt. Er holt mich im letzten Moment immer wieder raus. Das ist Gott. Die Götter. Und wenn wir dann die Bibel lesen, die Propheten lästern über die Götter und sagen, die schnitzt mal und so weiter. Die haben Hände und können nicht helfen. Die haben Füße und können nicht gehen. Die haben Maul und können nicht sprechen. Die haben Hörner und haben keinen Durchbruch und stoßen nicht durch. Und so lästern, so zynisch lästern die Propheten über die Gottheiten. Und die muss man füttern. Die geben einem nichts. Aber Gott ist total anders. Und Gott zeigt uns in diesen leidvollen Situationen, er ist treu, er hilft, er steht einem bei. Er ist ein Vater, der einem gute Gaben gibt, weil wir seine Kinder sind. Die Menschen kannten nur bisher einen zornigen Gott, der vergelter ist, der nichts durchgehen lässt, der nicht zu besänftigen ist. Man kann, guck mal, wie viele Menschenopfer, wie viele Tieropfer, wir tun die armen Tiere leid, die geopfert oder geschlachtet worden sind, dann nur für die ganzen Gottheiten und das Fleisch dann nachher verbrannt wurde oder auf der Freibank verkauft. So, und das gute Fleisch mit guter Qualität, das wurde dann einfach so verschleudert, aber man hat den Gottheiten das Tier geopfert. Wie viele arme Tiere, wie viele arme Menschen, wie viele Jungfrauen wurden den Gottheiten geopfert in der Religionsgeschichte? Wir müssen nur die Inkas, die Mayas, die Ägypter, die Babylonier, die Griechen, die Germanen, nur ihre Geschichte studieren. Da trieft es nur vom Blut. Die Zeit ist vorbei. Weißt du, Gott ist ein barmherziger Gott. Der braucht jetzt diese Blutopfer nicht mehr. Das Blutopfer wurde gebracht auf Golgatha. Es ist vollbracht. Der wahre Gott des Himmels. Und dem wollen die Menschen ein Haus bauen. Und die möchten Gott einfangen. Die möchten Gott pachten oder ja vermarkten. Amerikaner würden Gott vermarkten und gleich ein großes Geschäft machen. Ein reicher Amerikaner hat schon den Mond vermarktet, schon Plätze auf dem Mond sich da reserviert. Also wenn dort eine Landung mal stattfindet und Leute dort hinziehen, das ist sein Revier. Gott lässt sich nicht vermarkten. Und Gott lässt sich da nicht einfangen. Wenn ich so die Bibel lese, Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein. Nein, Gott wohnt nicht in diesem Haus. Auch wenn wir manchmal so schön singen, du bist hier an diesem Ort. Gott ist nicht wegen den Steinen und wegen den Bäumen, wegen, was weiß ich, den Blumen und Kerzen da. Gott ist wegen ganz anderen Gründen hier, wenn er da ist. Weißt du, die Menschen möchten aber Gott irgendwie einfangen, wie ein Vogel im Käfig, und dann halten, das ist mein Herrgott. Die Könige von Babylon haben Gott ja mal erlebt, und jedes Volk, sogar nicht nur die Juden, sondern auch außerhalb Israels hat sich Gott offenbart. Ich denke nur, der starke Gott beim Daniel, der sich offenbart hat in der Löwengrube, bei den Männern im Feuerofen. Oder nachts haben sie Träume gehabt und dann hat Gott die Träume auslegen lassen. Plötzlich haben sie gemerkt, das ist der Gott, der alles kennt, der alles weiß, der alles beherrscht, der alles kontrolliert. Diese Gottesoffenbarungen blieben nicht ohne Folgen. Das prägte das Bewusstsein der Menschen. Immer wieder setzt sich das Gute durch. Und auch heute, das Gute von Gott, das Wahre von Gott setzt sich durch. Vielleicht nicht in der Kirche und vielleicht nicht in der Religion, aber bei dem und jenem, hier und da. Plötzlich wussten die Menschen, ja, das ist ein großer Gott, ein starker Gott, ein mächtiger Gott, den kann man erleben. Sogar Salomo, der selbst den Tempel baute, hat Komplexe. Als er dann betet, tut er so scheinheilig. Dieser Tempel wurde von dem König von Tyrus gebaut, von Hiram. Das ist nicht ein jüdischer Bau gewesen. Die Juden haben nur das Material bezahlt. Aber die Heiden haben die Pläne geliefert, die Arbeiter, die Facharbeiter geliefert. Die armen Juden durften nur die Nägel zählen und anreichen. Und als dann der Tempel eingeweiht wurde, 1. Könige 8, Vers 27, dann hat er betet, dieser Salomo, und weiß ganz genau, Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Sollte Gott eigentlich hier in Jerusalem wohnen? Sollte das wirklich möglich sein? Siehe, der Himmel und alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Dreimal. Alle Himmel, Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Also du siehst, das geht nicht. Dieses Haus kann dich nicht fassen. Du kannst nicht Gott wie die Schildbürger einfangen und dann in den Sack stecken und dann hier in den Tempel bringen. Das geht nicht. In die Kirche, in die Basilika, irgendwo in einem Dom. 2. Chroniker 2, Vers 5, wenn ich dann weiterlese, wieder dieser Salomo. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Du siehst also immer wieder, er hat Komplexe, er weiß, das geht nicht. Ich habe dem Herrn ein Haus gebaut und wir reden manchmal, wir wollen dem Herrn ein Haus bauen. Das geht nicht, du kannst Gott kein Haus bauen. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein. Der braucht ganz andere Häuser. Ganz andere Häuser. Denn der Himmel und alle Himmel können dich nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue? Es sei denn, und das ist dieses, es sei denn, um dem Herrn Dank zu opfern, den Herrn anzubeten. Eine Stätte, wo man Gott anbetet. Eigentlich, was er dort gebaut hat, war ein Altar, wo man Gott anbetet. Wo man in die Gegenwart Gottes tritt. Der Gott des Himmels wohnt nicht in Häusern aus Stein. Nicht in Tempeln, auch nicht in Kirchen. Wir müssen uns von dem abwenden, denn die ersten Christen hatten keine Tempel, keine Kirchen, keine und so weiter. Die haben sich in Häusern versammelt. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist der Himmel, da ist Gott. Der wahre Gott wohnt in Herzen der Menschen. Der wahre Gott wohnt in Herzen der Menschen, die die Versöhnung durch Jesus angenommen haben, die Gott einen Thron gegeben haben, einen Herrschaftsthron, Herr, regiere mich, die ihr Leben Gott übergeben haben. Da wohnt Gott. Da wohnt Gott. Und das ist dem materialistischen Menschen viel zu hoch, schwer zu verstehen. Er will immer Gott einfangen. So wie man Luft einfangen will oder Licht einfangen will. Du kannst weder Licht noch Luft einfangen. Und dann Gott einsperren. Hier ist er im Tabernakel. So, in diesem Kasten da irgendwo. Oder in dieser Kapelle. Gott lässt sich nicht in ein Haus sperren. Gott lässt sich auch nicht in Buchstaben sperren. Buchstaben, du kannst Bücher schreiben über Gott, seine Namen deklarieren, wie du willst. Gott wohnt auch nicht in Formeln, auch nicht in Mantras. Gott lässt sich nicht einfangen in Worte. Und Gott lässt sich auch in Worte gar nicht sagen. Ich bin der Ich Bin, ich bin der Daseinende. Ich bin der reelle Gott. In Johannes Kapitel 4, Vers 20 bis 24, das Gespräch Jesus und die Samariterin. Ganz tolles Gespräch. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Gespräch. Wenn das nicht wäre, wir würden vieles nicht verstehen in der Bibel. Dieses Gespräch, Johannes 4, Vers 20. Und die Samariterin sagt, unsere Väter haben auf diesen Berg hier angebetet, Berg Gerizim, und Gott gelobt. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man Gott anbeten soll. Also, der Streit der Religion. Wo ist die wahre Anbetungsstätte? Hier bei uns? Drüben in der Kirche? In irgendeinem deutschen Dom? In irgendeiner Basilika? Ihr sagt, hier ist die Stätte. Und Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesen Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Weder da noch dort. Es kommt aber die Zeit und ist jetzt schon da, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Kein Jerusalem und kein Vatikan und kein Mekka. Gott im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was ist das? Gott ist Geist. Heißt es dann weiter. Und die Anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was ist das? Weißt du, Gespenster kannst du einfangen. Gespenster stimmen. Aber Gott kannst du nicht einfangen. Die falschen Propheten versuchen, jeden Gespenster, jeden Spuk, jedes Vater Morgana einzufangen. Da ist Gott, dort ist Gott, dort ist Christus, dort ist der Heilige Geist. Weder noch. Und wenn sie sagen, da ist Christus, dort ist Christus, dann lügen sie, wie gedruckt. Das ist nicht wahr. Und viele Leute pilgern dann hin, wallfahrten und denken, sie würden Heilung empfangen. Wir empfangen keine Heilung, wenn wir irgendwo hingehen, an irgendeinem Ort. Gott ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen sich versammeln. Und dann, was diese zwei oder drei bitten, das wird er tun. Da wird Gott reell. Jesus, er sagt hier, das Reich Gottes ist nahe. weil es war noch nicht so weit. Und heute gilt das Wort, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jesus wohnt jetzt in uns. Und das war die größte Offenbarung, dieses Statement, das Reich Gottes ist inwendig in euch. In Lukas 17, Vers 20 und folgende Verse. Als aber der von Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, dann hat er gesagt, die Herrschaft wird anbrechen, da wird es ohne große Zeichen, Tamtam und Gloria und Fanfarenzug anbrechen, sondern es kommt unscheinbar, so ganz nebenbei, unterschwellig und bricht an. Es ist inwendig in euch. Und er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Jetzt sehe ich, jetzt guck mal, jetzt wird das Reich Gottes in dem groß. Jetzt wird er immer dicker. Immer fetter. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes kann man nicht sehen. Es ist etwas Unsichtbares, etwas Unfassbares. Für jeden Einzelnen, auch für den Pastor. Das Reich Gottes ist unsichtbar, siehst nicht. Weißt du, der hat sich bekehrt. Erzähl doch nicht. Weißt du, manchmal stehen Leute hinten und die strecken nicht die Hand. Die gehen wieder raus, aber die haben sich innen drin eine Entscheidung getroffen für Jesus. Und mit Jesus und mit Gott und für Gott. Da hören sie etwas, da lesen sie etwas, da passiert etwas. Man kann es gar nicht richtig bestimmen, wo ist das Reich Gottes? Denn Gott ist der daseinende Gott. Der immerwährende Gott. Immer derselbe Gott. Er ist es und so ist es und so bleibt es. Und Jesus sagt, ihr dürft nicht nach Vorzeichen Ausschau halten, nach Belegen und Beweisen, nach Hinweisen suchen. Guck mal, jetzt strahlt er schon. Ich habe so einen Heiligenschein über ihn gesehen. Alles Blödsinn. Da siehst du nichts, da riechst du nicht einmal was. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Jeder trägt Gott in sich. Ihr sollt nicht an allen möglichen Orten nach ihm suchen. Siehe hier oder siehe da ist er. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, mitten in deinem Leben. Da musst du nicht nach der Kraft Gottes Ausschau halten. Die ist da. Du musst es nur in Bewegung setzen. Mit dem Reich Gottes kann man keine Reklame machen. Es ist etwas Verborgenes, Verstecktes. Unbegreifliches, Unerklärliches, Undefinierbares. Das ist das Reich Gottes. Auch die Zeichen und Wunder sind kein Beweis für das Reich Gottes, wenn Kranke gesund werden. Weißt du, der Antichrist wird noch größere Zeichen tun, als was manche Christen tun. Der wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen. Der Antichrist. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt nahe, ist jetzt in euch. Wir sollen nur offen sein für das Wirken Gottes. Denn schon jetzt ist das Reich Gottes mitten unter euch und richtet Gott seine Herrschaft auf. Und Gott arbeitet an uns. Und da, wo Gott regiert, wo Gott das Sagen hat, wo Gott das Kommando hat, da ist er mitten unter uns. Da ist Reich Gottes. Und weiter heißt es hier, er sprach zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen Tag des Menschensohnes, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden euch sagen, siehe da und siehe dort, aber geht nicht hin und läuft nicht nach. Du brauchst nirgendwo nachzulaufen. Wenn jemand sagt, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gott, wir haben Jesus. Wir haben es, das stimmt. Aber das kannst du nicht definieren. Du kannst Gott nicht auf den Tisch bringen und sagen, das hier, ich präsentiere jetzt. Da müssen wir ganz bescheiden, ganz demütig werden und ganz still werden. Gott ist in den Menschen, in denen Jesus ist. Nur in den Menschen, in denen Jesus ist, die bei Jesus regiert, die Botschaft des Evangeliums angenommen haben, die gute Nachricht glauben und auch ausleben, in denen ist Gott. Eine ganz tolle Predigt, Apostelgeschichte 17, Vers 22. In der Apostelgeschichte 17, Vers 22, da heißt es, als Paulus in Athen predigt, da stand Paulus mitten auf den Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, und es waren gottesfürchtige Leute, religiöse Menschen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Und es gibt viele Gottesverehrer, die haben für den Gott einen Tempel, für jeden Gott einen Tempel und so weiter. Ihr bewundert Gott. Es gibt so viele Gottesliebhaber. Und hier werden die ganzen Gotteslover, Gottesliebhaber beschrieben. Die wollen keine Gottheit vergessen. Und dann haben sie vorsichtshalber einen Altar gebaut, dem unbekannten Gott, einen schwarzen Stein vielleicht. Und dann der unbekannte Gott. Vielleicht haben wir doch einen Gott vergessen oder übersehen. An diesem Gott knüpft Paulus dann an in Athen. Ich bin unter euch gegangen, habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Und nun verkündige ich euch diesen unbekannten Gott. Gott ist ein unbekannter Gott für viele Menschen. Der wahre Gott ist den meisten Menschen unbekannt. Vielleicht auch sogar Christen. Wenn ich dich fragen würde, kennst du Gott? Du würdest ja sagen, freilich, ich lese in der Bibel, ich bete, bin getauft, bin das und das. Aber kennst du Gott? Wir sind noch so weit weg von der Gotteserkenntnis. Wir sind auf dem Weg. Und wir werden eines Tages sehen, wie er ist. Wir kennen ihn vielleicht theoretisch, schon viel von ihm gehört. Aber kennen wir ihn auch praktisch? Den wahren Gott muss man praktisch kennenlernen. Persönlich. Sonst bleibt er uns ein fremder Gott. Gott ist den Menschen kein Fremdling, sondern er ist einer von uns geworden. Und er lebte mit uns. Und er aß mit uns. Und er trank mit uns. Und er litt mit uns. Er weinte mit uns. Und er lachte mit uns. Das ist Gott, der wahre Gott. Der Mensch hat sich von Gott entfremdet, hat dieses göttliche Image verloren. Eigentlich ist ein verlorener Gott für viele Menschen. Wo ist jetzt Gott? Der ist hier. Und zwar schau mal nach innen. Du brauchst das innere Auge, um Gott zu sehen. Das innere Auge, was es auch immer ist. Du bist gar nicht so weit weg. Paulus sagt dann weiter in Apostelgeschichte 17, Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Gott des Himmels und der Erde, der wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Der wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. In Apostelgeschichte 17, 25 heißt weiter, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Weißt du, Gott hat alles. Der hat genug Wasser, genug Feuer, genug Dampf. Gott hat alles. Gott braucht nicht das alles, was wir da meinen, dem lieben Gott zu präsentieren. Und doch hat er jedermann Leben und Odem und alles, was er braucht, gegeben. Er braucht das nicht und doch hat er allen das gegeben. Was kann dann ein Mensch von Gott antun oder geben oder dienen? Er hat doch alles. Er hat doch alles. Höre, was er da sagt. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, dieser Gott wohnt nicht in Tempeln, nicht in von Menschenhänden gebauten Objekte, was es auch immer ist. In 1. Korinther 3, Vers 16 wird uns von Paulus betont, wiedergegeben, wisst ihr nicht, dass ihr, du und ich, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Wir sind der Tempel und der Geist Gottes in euch wohnt. Wir. Du, wenn du das mal bewusst wirst, in mir wohnt Gott, in mir wohnt der Heilige Geist, in mir wohnt der Vater, die ganze Trinität. Und da wollen die Menschen dem Herrn ein Haus bauen, einen Tempel bauen. Gott wohnt nicht in einer Gruppe, einer Organisation oder Gesellschaftsschicht oder einer Clique oder Bande oder Clan oder eine Sippe. Nein, Gott wohnt in dir, in mir. Und zwar ganz persönlich. Das möchte er. Er möchte Wohnung beziehen. Hast du schon Gott eingeladen? Viele Leute haben Jesus eingeladen, aber nur im Empfangsraum, im Foyer, im Wohnzimmer. Aber weißt du, Gott möchte alle Bereiche unseres Lebens erfüllen. Er möchte im Keller, im Schlafzimmer, im Dachstube, er möchte überall Herr sein. In diesem Hause ist Heil widerfahren, sagt er dem Zachäus. Und jeder Einzelne ist so, Gläubige, ist so ein Tempel Gottes, das jetzt bewohnt. Er soll unser Denken bewohnen, er soll unser Gefühl bewohnen, er soll unseren Willen bewohnen, er soll unsere Fähigkeiten bewohnen, er soll alle Bereiche des Lebens erfassen. Alles soll ihm zur Ehre dienen. Der wahre Gott wird durch das Erlebte erkannt. Der wahre Gott wird durch das Erlebte erkannt und jeder erlebt Gott anders. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jeder erlebt ihn individuell. Ich erlebe Gott anders als du und du anders als ich. Und das ist, finde ich, toll. Und wenn wir zusammenkommen, wir können uns einander austauschen. Du, ich habe Gott so erlebt als Jakob und ich habe Gott als Isaak erlebt oder ich habe Gott als Abraham erlebt oder die Sarah. Oder die Rebekka. Gott wird immer, unser, der wahre Gott, der ewige Gott, wird immer positiv erlebt. Wer einen durchhilft, wer einen führt, wer einem beisteht, wer einen tröstet. Die Kinder Israel haben Gott positiv erlebt in der Wüste. Dass er sie versorgte mit allem, was sie brauchten. 40 Jahre lang trug er sie durch. Und dieser Gott ist einfach der Vater, der sich um alles kümmert. Bevor du da warst, war ich schon da, hat er gesagt, den Israeliten. Und die Könige, die Fürsten, Mächtige müssen immer zugeben, unsere Götter können das gar nicht. Denn als Daniel in der Löwengrube ist, kommt der König und sagt, Daniel, konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich bewahren? er konnte. Gott kann was. Und das ist der wahre Gott, der was kann. Und nicht der nur Sprüche macht und der nur beweihräuchert wird. Nein, dieser Gott kann was. Und ich mache euch Mut, rechnet mit Gott, der kann was. Der kann was in unserem Leben. Wenn wir uns ihm unterordnen, ihm vertrauen, dann wird er Dinge vollbringen, von denen wir nur staunen und verblüfft sind. Ist das überhaupt möglich? Aber die Menschen, was machen sie? Römer 1, wenn du liest, sie haben den lebendigen Gott, sie wussten, was der Gott ist. Sie kannten ihn. Sie wussten, er ist allmächtig, allgegenwärtig. Sie kannten seine Herrlichkeit. Aber dann haben sie die Tiere genommen und verglichen, da mit dem Pfau oder irgendeinem anderen Wesen. Und hat sie angebetet. Und haben sie angebetet. Jeder kann Gott verstehen, wenn er ehrlich ist. Meine Bibel sagt, dem Aufrichtigen lässt er gelingen, dass wir Gott erkennen, dass wir Gott begegnen. Jeder kann durchbrechen bis zur Wahrheit und die Wahrheit erkennen. Das Problem ist, obwohl sie kannten, so im Römerbrief mehrmals, obwohl sie kannten, obwohl sie wussten, haben sie doch Gott nicht geehrt. Das Einzige, wie man Gott erkennt, ist, wenn man Gott erkennt und dankt. Das war der Herr wieder. Der hat mir wieder geholfen. Der ist mir wieder beigestanden. Der hat mich wieder getröstet. Der hat mich wieder aufgerichtet. Der hat mich nicht aufgegeben. Immer wieder der Herr. Und wenn du anfängst zu danken in kleinen Dingen, wir können aus allem eine Mücke und einen Elefant machen. Wir können aufbauschen, was nichts ist, und zu einer Mücke machen, ach, was ist das? Gar nichts. Sie haben gedacht, sich eingebildet, sie waren klug und dachten, wir wissen alles, sie waren arrogant und haben nicht gemerkt, dass Gott ganz was anderes ist. Ganz was anderes ist, dass Gott die Menschen liebt. Und zwar von klein an. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist noch gar nicht da. Vor Grundlegung der Welt hat er dich schon bestimmt, dass du hier sitzt und Gottes Wort hörst und dich für ihn entscheidest und mit ihm gehst. Oder zuerst mal dich abwehrst und sagst, nein, diesen Jesus will ich nicht haben. Aber dann plötzlich auf der Autobahn begegnet dir Gott. Oder auf der Wüstenstraße. Weißt du, Gott kommt überall hin. Denk nur an der Straße nach Gaza, dem Kämmerer. Anderen begegnet er auf dem Meer, dem Jona. Gott begegnet uns überall. Er hat Wege und Mittel, um uns zu begegnen. Das ist der wahre Gott. Der läuft uns nach. Ich werde nie vergessen, ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Da kommt ein junger Mann, wuschelig, aus Ostfriesland und sagte, also ich verstehe nicht, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Da habe ich gesagt, wieso? Gott hat Füße, er rennt mir immer nach. Gott rennt mir immer nach. Und Gott rennt uns immer nach. Er läuft uns nach. Dann erzählt der Pastor Krause da in Hamburg, hat auf dem Platz irgendwo gepredigt und hat genau das gleiche gepredigt, was ich auf dem Schlossplatz gepredigt habe. Sagt, ich habe euch verschworen gegen mich. Und er sieht so aus, als wenn alle Welt sich gegen einen verschworen hat, aber Gott will uns korrigieren und auf die rechte Bahn bringen. Und Gott redet. Vielleicht ein bisschen heftiger oder ein bisschen deftiger oder wie auch immer. Aber er redet zu uns. Der Gott des Himmels. Der Gott des Himmels. Gott selbst hat sich ein Heiligtum erwählt. Und Gott sagt, ich will hier wohnen. Und weißt du, wo das ist? In der Gemeinde. Gott will nicht in einem Bau von Steinen wohnen, nicht in einer Kirche, nicht in einer Organisation, sondern wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Da ist er mitten unter ihnen, der Leib Jesu. Ich will jetzt ganz kurz noch ganz schnell vom Leib Jesu was sagen. Das ist, die Gemeinde Jesu ist etwas Heiliges. Was ganz Heiliges, sehr Heiliges. Und wer sich an ihr versündigt, 1. Korinther 11, der wird krank, kann krank werden, kann sogar sterben und kann sogar einschlafen. Da schließt das alles drin. Denk an Ananias und Sapphira. So, die Gemeinde Jesus, der Bau Gottes, ein Geheimnis Gottes. Die Gemeinde Jesus ist kein Restaurant, wo man so sein, als Feinschmecker kommen kann. Und sagt, das will ich genießen, ich will heute das und das. Nein, die Gemeinde Jesu ist ein Bau Gottes. Da wird das serviert, was der liebe Gott gerade zu geben hat, was wir brauchen. Die Gemeinde ist nicht für jeden Wunsch und jedes Bedürfnis, so nach für jedes Geschmäckle. Nein, die Gemeinde Jesu ist voll Gottes, Reich Gottes. Das Haus Gottes. So, hier wohnt der liebe Gott. Die zusammenkommen, zwei oder drei in meinem Namen. Weißt du, du hast Jesus in dir, der hat Jesus in dir, sie hat Jesus in dir. Psch, da ist Kernspaltung. Da wird was freigesetzt, Radioaktivität. Der wahre Gott ist da, wo Einheit ist, wo Liebe ist. Ich finde es ganz toll. Wir lesen ja von der Liebe Gottes. Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit, hat der Samariterin gesagt. Und was ist das? Und jetzt möchte ich noch auf den Punkt kommen. Gott anzubeten ist Gott in der Liebe anzubeten. Wahrheit ist Liebe. In der Liebe Gottes. 1. Korinther 13. Da sagt er, Geist und Wahrheit, das ist Liebe. Aber weißt du, wie die Liebe ist? Lies mal 1. Korinther 12. Da geht es um die Gaben, die Vielfalt und so weiter. 1. Korinther 13 steht zwischen 1. Korinther 12 und Korinther 14. Und da wird es eingebettet, dass die Liebe in Kapitel 12 stehen, die Gaben, ein Geist, viele Glieder, ein Leib, viele Dienste, ein Herr. Das ist immer die wunderbare Einheit. Und dann kann der Geist Gottes wirken. Dann kann sich der Herr manifestieren. Das alles passiert durch den einen Geist, 1. Korinther 12. So wie ein Handschuh. Corrie ten Boom hat ganz toll gesagt, was nützt dir ein Handschuh, wenn die Hand nicht drin ist? Die Hand macht erst den Unterschied. Erst die Hand kann was zupacken. So ein Handschuh ist bedeutungslos, wertlos, aber die Hand da drin. Und dann kommt Kapitel 13, dieser Kapitel der Liebe. Und Gott in uns funktioniert nur, wenn die Liebe da ist. Wenn wir wissen, wir sind alles eins, wir sind alles Gnadenkinder, wir sind keiner besser und keiner schlechter, wir sind alle gleich vor Gott. Und da sind wir. Wir haben einen Vater und er hat keine Stiefkinder, unser himmlischer Vater. Ich bin nicht schlechter und nicht besser dran als du und ich und jeder andere. Wir sind eine Familie Gottes und wir sind alles Kinder. Jesus ist der Erstgeborene und wir sind alles, seine Geschwister. So, das Einzigartige wird erst sichtbar, wenn die Liebe da ist. Wenn wir uns einander lieben, einander verstehen, dann wird unser Leben sinnvoll, dann wird unser Leben brauchbar, dann werden wir nützlich sein. Und dann kommen nachher Kapitel 14. Dann kommt erst die Anbetung. Kapitel 14 ist erst Zungensprache beginnt. Und das ist, ich habe noch einen köstlicheren Weg, sagt Paulus. Kapitel 12, zuerst mal die Einheit des Geistes. Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Alle eins, alle haben nur ein Ziel, wir dienen Gott, der eine mit denen und der andere mit jenen Gaben. Und dann kommt die Liebe, die das alles so umschließt, ist so wie ein Sandwich. Weißt du, unten ein Doppeldecker, da unten das Fundament, das ist Kapitel 12, dann der Braten und dann kommt dieser Deckel, dann kommt erst die Anbetung. Ihr lieben Geschwister, wir denken, wir beten Gott an. Gott pfeift manchmal. Er sagt, ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Das ist die Sache. Erst wenn die Liebe da ist. Und dann kommt auch die Zungenrede. Und Kapitel 14 ist die Zungenrede. Anbetung ohne Liebe ist Blödsinn. Entschuldigung, aber das ist Kokolores. Oder sonst noch was. Frommer Humbug. Weißt du, die Liebe ist es, was das alles ausmacht. Die Liebe ist das Öl, das so alles ölt und glättet. Und da quietscht nichts mehr. Und blockiert. Nein. Damit Gottes echte Anbetung zum Durchbruch kommt, dieser Geist und Wahrheit, das sind diese unten und oben. Geist und Wahrheit. Das Öl der Liebe schafft Toleranz zu dem anderen. Weißt du, der Abstand ist immer noch der gleiche oder die Reibung ist immer da. Aber das Öl macht es gangbar. Die Liebe sind sowas wie die Knorpeln, die die Glieder zusammenhält. Das ist die Liebe. In Kapitel 14 wird beschrieben, die Auswirkungen, einen besseren Weg. Zuerst nicht nur die Gaben und die Dienste und die Zeichen und Wunder. Erst die Liebe macht etwas Größeres und dann kommt das Große, die Zungensprache, die Anbetung. Die wahren Gottesanbeter, die beten Gott an ganz anders. Nicht mehr da und dort, sondern in Einheit und Liebe. Kapitel 14 verschreibt die Funktion des wahren Gottes in der Gemeinde, wie Gott in der Gemeinde wohnt, wie er erlebt wird, wie er sich manifestiert. Jeder bringt etwas, und jetzt komme ich zu einem Punkt, jeder bringt etwas im Gottesdienst mit. Geschwister, man kommt nicht einfach zusammen, jetzt wollen wir mal hören, was der Pfarrer erzählt oder der Prediger erzählt. Du bist falsch am Platz, wenn du so in den Gottesdienst kommst. Dann liest man mal, was dort steht. Da kommt jeder innerlich vorbereitet, schon geladen. Jeder bringt etwas mit. Die Sache ist, wir haben es verlernt, in den Gottesdienst zu gehen. Selbst das Primitivste, das Einfachste, in den Gottesdienst zu gehen, das ist ein Geheimnis. Wir müssen uns zuerst sammeln, bevor wir in den Gottesdienst gehen. Zu Hause sammeln. Weißt du, was das heißt? Wieder die Gedanken auf den Nenner bringen. Wieder alles vergessen, zu Hause lassen, was zu Hause gehört, was nicht in der Gemeinde gehört, was nicht vor Gott gehört. Aber da kommt man und man erwartet es. Jetzt wir erwarten eine tolle Predigt. Es kann eine tolle Predigt sein, aber ob du das abbekommst, was du abbekommen solltest, ist eine andere Frage. Jeder sollte geisterfüllt in den Gottesdienst gehen. Jeder sollte seinen Gott im Gottesdienst mitbringen. Du bringst deinen Gott, ich bring meinen Gott, der bringt seinen Gott mit. Und dann plötzlich, oh, da ist so eine geladene Atmosphäre. Ja, verstehst du, was es ist? Jeder sprüht von der Herrlichkeit Gottes. Jeder sprüht von der Liebe Gottes. Wahrer Gottesdienst ist mehr als nur sich hinsetzen und anhören. Weißt du, du strahlst etwas aus. Und da passiert etwas. Dann wird nicht mehr Religion gespielt oder Gemeinde gespielt. Oder Gottesdienst gespielt. Da dient Gott uns und wir dienen Gott. Das ist wahrer Gottesdienst. Da wird Gott erlebt. Da offenbart sich der Himmel, der Gott des Himmels. Denn der wahre Gott wird wieder wahrgenommen, wo der bessere Weg eingeschlagen wird. Der Weg der Liebe. Das ist der bessere Weg. Dann würde das Wort Gottes auch ganz anders wahrgenommen. Mei, ist das für mich. Verstehst? Da wirst du begeistert. Da kriegst du Antwort auf deine Fragen. Dann würde Gott noch viel intensiver und viel mehr dir mitteilen, die Dinge, was du wissen solltest. Und dann gehst du nach Hause noch besser bepackt. Du hast deins gegeben und was anderes empfangen. Da gab es Austausch. Aber wenn du nichts bringst, kommt auch nichts. Von nichts kommt nichts. Deshalb, Geschwister, Martin Luther hat einmal gesagt, oder seinen Leuten, also in der Bibel steht es, also wenn du die Bibel liest, musst du zuerst auf die Knie gehen und Gott suchen, damit er zu dir spricht. Oder wenn du in die Kirche gehst, bring die Kirche mit. Verstehst? Bring die Gemeinde mit. Es wird so viel vor dem Gottesdienst zerredet und so viel nach dem Gottesdienst zerredet. Und das ist katastrophal im Volk Gottes. Ja, dann redet man über alles Mögliche. Eigentlich solltest du in den Gottesdienst kommen, auftanken und gleich weiterfahren. Gar nicht dir rauben lassen. Weißt du, da kommt dieses Problem oder dann passiert jenes und nein, du musst frei sein. Gott zu begegnen, muss man frei sein. Gott wird angebetet in der Wahrheit und im Geist. Was das immer heißt. Wir brauchen so viel vom wahren Gott, vom lebendigen Gott. Und wir merken, wir haben noch so wenig und wir können anfangen hier. Nicht nur die Gaben, aber jeder hat eine Gabe und jeder hat eine Funktion. Und das alles in Einheit und in Liebe vor Gott zu bringen. Du siehst, jemand hat ein Problem, jemand hat eine Sorge, jemand ist krank, jemand geht furchtbar schlecht, jemand schnauft auf dem letzten Loch. Nur als Beispiel. Wir merken das. Da muss man nicht ganz groß predigen und erzählen und sagen, guck mal, Schwester, sowieso ein Problem, Bruder, sowieso ein Problem. Nein, der Heilige Geist zeigt, wo die Sachen laufen und wie wir einander dienen können. Und dann die Liebe. Und die Liebe ist unsichtbar. Licht ist unsichtbar. Geist ist unsichtbar. Alles Göttliche ist unfassbar. Alles ist verborgen. Aber das muss jetzt in Aktion gebracht werden. Und dann wirkt Gott, der wahre Gott. Der wahre Gott ist anders als der Kirchengott, der Gemeindegott, der Religionsgott. Gott ist ein Gott, der in den Herzen der Kinder Gottes wirkt. Und man spürt, hier ist ein anderer Geist. Hier ist nicht nur, das sind nicht nur Gespenster und Geister. Nein, das ist der Heilige Geist. Du spürst eine Heiligkeit. Wenn du neben deinem Bruder, deiner Schwester sitzt, plötzlich, da ist eine Ausstrahlung. Esoteriker sagen Aura. Verstehst du, aber da ist eine Aura. Da ist eine Ausstrahlung und jeder Mensch hat eine Ausstrahlung, wenn du es begreifst. Und wir haben eine Ausstrahlung, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Wenn wir in den Gottesdienst reinkommen und wir bringen nichts, dann saugen wir alles ab von anderen und stören die anderen noch und sagen, was ist denn da los? So eiskalt. Aber wenn du in den Gottesdienst kommst, geladen, voller Liebe, voller Glauben, und dann anfängst schon die Geschwister, die du kennst, durchbetest. Du solltest alle mal die Geschwister mal durchbeten, die du kennst. Oder die dir in den Sinn kommen. Oder die nicht da sind. Für die mal durchbeten. An die denken in deinem Gebet. Oh Herr, du möchtest heute Schwester sowieso berühren und Bruder sowieso berühren. Du möchtest dem und dem segnen. Und du weißt, was der und der braucht. Weißt du, wir bringen Wir bringen die Menschen vor Gott. Im Geist und in der Wahrheit wird Gott angebetet. Nicht mehr sichtbar. Du musst niemand die Hände auflegen. Du musst niemand da groß was veranstalten. Nein, du kannst es im Geist, in aller Liebe. Und das spürt. Also wenn ich so im Auto manchmal fahre und manchmal sehe ich so eine Omi, die schleppt, die ist schon gebückt, bald leckt sie die Erde. Verstehst du so? Und dann, oh Gott, richte die arme Frau auf, stärke die Frau. Diese Frau hat keine Kraft. Und plötzlich steht sie auf und weißt du, was da passiert? Die guckt da zu mir rüber. Denke, das gibt's doch nicht. Das passiert. Das passiert. Das passiert. Oder das neulich, gar nicht so lange her, an der Ecke hier, da quält einer seinen Hund und zieht und so weiter. Er hat gesagt, oh Herr, gib dem Mann Liebe zum Hund, der Hund braucht Liebe. Und plötzlich der Hund guckt mich an, wedelt mit dem Schwanz und der Mann sagt, sag mal, was ist mit dir los? Der nimmt Platz und setzt sich da und hockt sich hin. Weißt du, wir haben eine Ausstrahlung und wir sollten unsere Ausstrahlung gebrauchen. Gott in uns. Gott in uns. Weißt du, Gott will sich offenbaren und manifestieren durch jeden Einzelnen von uns. Und wir sollten uns von Gott gebrauchen lassen, egal wo wir sind. Der wahre Gott ist ein Gott, der durch mich wirkt. Und jetzt kommen zwei, drei zusammen. Mei, da brennt es, da funkt es, da blitzt es. Plus, Minus und was weiß ich noch, Erdung. Ja, verstehst du, da ist die Herrlichkeit Gottes da. Das ist Erdung, verstehst du? Da kriegt jeder was ab. Und da bleibt auch was hängen. Da muss man nicht extra sagen, jetzt machen wir diese Stunde und jene Stunde, Bibelstunde, Gebetsstunde, Singstunde. Nein, das geht automatisch. Wenn das Herz voll ist, geht alles automatisch. Aber wenn du in den Gottesdienst kommst und sagst, jetzt will ich mal sehen, eine tolle Predigt hören und ein paar tolle Leute sehen und was weiß ich, nein, vergiss es. Du sollst herkommen und sagen, ich will Jesus sehen. Ich will Jesus begegnen. Ich will dem Heiligen Geist begegnen. Ich will erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Du, und dann gehst ganz anders nach Hause. Dein Mund wird voll Lob und Dank sein. Gehst nach Hause und zu Hause spielt sich da die Versammlung ab. Zu Hause, dann erfahren die Nachbarn, Mensch, die muss irgendwo gewesen sein, auf irgendeinem Jahrmarkt oder wo auch immer. Was hat sie denn getrunken? Wo hat sie gefeiert? Was ist da gewesen? Was hat sie erlebt? Oder er? Verstehst? Die Nachbarn werden hellhörig. Die werden begeistert sein. Und sag mal, du kommst so strahlend nach Hause. Wir müssen von Gott angesteckt werden. Und dann gehen wir nach Hause als Angesteckte und tragen diesen Virus weiter. Diesen guten, positiven Virus, diesen Gottesvirus. Praise Gott. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Den wahren Gott anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. In der Liebe Gottes. Verstehst du? In der Liebe Gottes. Einfach die Liebe ist das Größte. Alles hört auf. Glaube hört auf. Zeichen hören auf. Wunder hören auf. Zungenrede hört auf. Alles hört auf. Und nur eines hört nicht auf. Die Liebe. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Lies mal zu Hause, wenn du nach Hause kommst, 1. Korinther 11, das ist ein bisschen über die Gemeinde, Jesus, der Leib des Herrn, das Brot und so weiter. Und dann Kapitel 12, 1. Korinther 13 und 1. Korinther 14. Da steckt so viel Potenzial drin. Gott möge uns segnen. Vater, ich lobe dich und ich preise dich, dass du dich uns offenbarst als der Vater Gott, als der persönliche Gott, als der liebende Heiland, als der tröstende Heilige Geist, der bei uns ewiglich bleiben wird. Du offenbarst dich uns als Gottheit in der ganzen Fülle. Herr Jesus, und in dir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir möchten zu dir kommen und dich mit einplanen, dich mit hineinnehmen in unserem Leben. Und Herr, wenn bei meinen Geschwistern irgendwo noch was dunkel ist, was finster ist, noch was trübe ist, offenbar du dich als der Gott des Lichtes, der Gott des Himmels. Denn alle Himmel können dich nicht fassen, aber du wohnst in unserem Brustkorb. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, dass du in dieser Krippe gekommen bist und Wohnung gemacht hast. Danke, Jesus, dass du in meinem Herzen wohnst. Halleluja. Danke, Gott, wenn er in deinem Herzen wohnt. Und freu dich, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, dass du Gott dich kennt und dass du bei Gott bekannt bist und dass es dein Gott ist, dem du dienst. Es ist nicht irgendein Gott, sondern es ist dein Dasein, der Gott, der immer bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus, Halleluja. Danke, Jesus. Ich segne meine Geschwister in Jesu Namen. Amen.